So, schön, ey. Ich freue mich, dass wir uns sehen. Letzte Woche war ich in Oberhausen, kam nur ganz zum Schluss des Gottesdienstes, habe noch ein paar Leuten zuwinken können aus dem Auto. Das ist ja auch gerade so, wie man es macht. Aber auch ganz herzlich, dass ihr, schön, dass ihr bei YouTube mit dabei seid. Ich möchte mich heute mal bei euch bedanken. Vielen Dank, dass ihr euch dafür entschieden habt, heute, dass wir gemeinsam Zeit verbringen können. Ja, also ich glaube, das ist was Besonderes. Man hätte diese Zeit anders nutzen können. Vielleicht habt ihr die Zeit auch an vielen Sonntagen anders genutzt, aber es ist besonders, dass wir das hier, dass wir die Zeit gemeinsam verbringen können. Und ich glaube auch, dass es zentral ist, dass wir Orte wie die CGM, also nicht ausschließlich die CGM haben. Es gibt viele, viele tolle Kirchen, wo man Gemeinschaft haben kann, wo man die Möglichkeit hat, Menschen zu treffen, Gott zu erleben. Und das ist so wichtig. Das ist wichtig für uns. Und es manchmal, ja, gerade in dieser Zeit, auch haben wir nur die Möglichkeit, das vielleicht nicht in real zu machen, sondern und in der direkten Begegnung, sondern vor unserem Computer oder mit unserem Handy. Aber ich glaube, wir brauchen Impulse für unser Leben. Wir brauchen das, dass wir auch von außen hören, ermutigt werden, Anstöße bekommen, Dinge erleben und hören, die uns hinterher gut tun und die uns Freude bringen und Hoffnung schenken. Und ich glaube, da bist du heute hier genau richtig, egal ob im Livestream oder hier vor Ort. Ein Punkt, der uns hier in der CGM super häufig beschäftigt, ist das Thema Beziehungen, Freundschaften, Partnerschaften. Beziehungen so im Großen, die gelingen, wo es darum geht, ja, es funktioniert. Und das ist besonders in diesem Monat so, der März mit Herz. Die Herausforderung, die du bei allen Impulsen bekommen sollst, lautet, es geht letztlich darum, was du umsetzt. Ja? Also wir erzählen euch Dinge, wir versuchen euch zu ermutigen, herauszufordern. Auch heute möchte ich das tun. Es geht heute um tiefe Freundschaften. Wie bekomme ich tiefe Freundschaften? Und das Entscheidende ist, dass du verstehst, dass die schönsten Worte nur dann Wirkung haben, wenn sie in deinem Leben einen Unterschied machen, wenn du was umzusetzen bekommst. Und ich hoffe, dass ich dir heute einen Impuls liefern kann. Freunde zu haben ist unglaublich wichtig. Ich habe mal so ein paar random Facts rausgesucht, warum das wichtig ist. Ich wusste nicht, ob ihr das schon gehört habt. Es wurde eine Umfrage gemacht an der Brigham Young University von der Psychologin Julianne Holt-Lunstedt. Und sie hat herausgefunden, dass es sich negativ auswirkt, keine Freunde zu haben. Und ungefähr ist das so ähnlich schädlich wie 15 Zigaretten pro Tag zu rauchen. Also gut für alle Nichtraucher, so, das ist heute euer Impuls, ja, euch was richtig Gutes zu tun. Andersherum steigern Menschen mit Freundschaften oder mit belastbaren Freundschaften ihr Glück um 15%. Oder sie sind so glücklich wie mit einem Gehalt von rund 90.000 Euro. Also ich habe zwar keine 90.000 Euro, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch Probleme mit sich bringt. Also insofern, aber ich glaube, da sind Freunde deutlich besser. Aber vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, deinen Freunden mal zu schreiben, zu sagen, wie unbezahlbar sie für dich sind. Ja, dass es einfach Spaß macht, mit ihnen Zeit zu verbringen. Das überrascht uns nicht, dass Freundschaften so wichtig sind für uns hier in der CGM, weil wir immer wieder sagen, wir sind für Beziehungen geschaffen. Es ist nicht gut, dass ein Mensch alleine ist. Und das gilt nicht nur für die Ehe, sondern es ist auch total für Freundschaften. Wir brauchen Freundschaften. Freundschaften für schwierige Zeiten, für Herausforderungen. Ja, gerade in diesen Zeiten, in dem letzten Jahr, Corona, ja, es kommt uns aus allen Ohren raus, wollen uns gar nicht mehr hören, ist jetzt ein Jahr da. Aber wir brauchen, in dieser Zeit haben wir gemerkt, wenn wir alleine sind, ey, dann sind wir wirklich alleine, weil die ganzen Kontakte sonst noch fehlen. Wir brauchen für herausfordernde, schwere Zeiten Freundschaften. Freundschaften machen uns mutiger. Sie geben uns Selbstvertrauen. Wir werden gelobt und anerkannt. Der Kontakt mit Freunden reduziert den Stress, ja. Also, ich meine, ich erlebe diese Freundschaft von den beiden Mädels ja hautnah, ja. Immer wenn sie stundenlang telefonieren und ich merke, es tut uns gut, ja. Es tut uns gut, wenn ihr Zeit miteinander verbringt als Familie, weil es den Stress einfach grundsätzlich reduziert, ja. Aber Probleme, wenn man darüber spricht mit anderen Leuten, die man mag, denen man vertraut, erscheinen uns Probleme kleiner. Wir können Herausforderungen annehmen und zusammen motivieren. Und es ist einfach schön, Freunde zu haben. Jetzt denkst du dir vielleicht, Clemens, ja, ist super, ich habe keine Freunde oder ich habe wenig Freunde, ich wünsche mir Freunde. Und du sagst jetzt hier, wie wichtig das alles ist. Das stimmt nicht mit dem überein, dass du uns am Anfang motivieren und herausfordern und Hoffnung geben wollte. Vielleicht sagst du, ich komme hier gar nicht, wie komme ich denn hier rein in die CGM? Ich wünsche mir das, bin ja hier schon seit einer Weile oder ich. Das hätte jetzt auch ein Unglück geben können. Glücklicherweise nicht. Ihr merkt, das beschäftigt mich. Ich suche nach guten Freunden, nach wirklich guten Freunden, aber ich finde keine. Was soll ich machen? Vielleicht bist du sogar frustriert, weil du dich bemühst und ständig immer noch alleine fühlst. Mein Anliegen heute ist tatsächlich, dich zu ermutigen, dir einen Schritt zu geben, dir eine Möglichkeit zu geben und dir im wahrsten Sinne des Wortes wirklich Mut zu machen. Die Bibel ist ein Buch und für alle, die sich mit der Bibel vielleicht schwer tun, sie ist kein bürgerliches Gesetzbuch, ja? Die Bibel, das wäre in der damaligen Kultur, wäre das völlig fremd gewesen, zu sagen, so ein Buch zu haben, zu sagen, wie lebt man daraus? Die Bibel ist eine Sammlung von Geschichten und Berichten, wie Menschen sich selber und Gott erlebt haben, ja? Da sind so viele Stories davon, wie Beziehungen laufen, wie Menschen in Herausforderungen und Schwierigkeiten umgehen, wie sie ihre Zweifel vor Gott bringen. Es ist so eine Sammlung von Geschichten und Berichten, und aus diesen Geschichten können wir uns Dinge herleiten. Aus diesen Geschichten können wir Dinge lernen, glauben wir. Aber es sind erstmal Geschichten. Und da sind auch Geschichten von Freunden drin. Das ist zum Beispiel die erste Freundschaft. Ich weiß nicht, wenn ihr an Bibel und Freundschaften denkt und schon eine Weile dabei seid, was ihr dann denkt. Ich möchte euch heute eine Freundschaft mit euch anschauen, die vielleicht nicht ganz so im Fokus steht, aber super eng ein ganzes Leben lang ging. Und das ist die Freundschaft von den beiden Männern Josua und Kaleb. Das sind zwei Abenteuerjungs, wenn man sie so ein bisschen liest. Ja, diese Geschichte steht ganz vorne in der Bibel, im zweiten Buch von Mose, Exodus. Und die beiden wachsen in Ägypten auf, und zwar als Minderheit. Ja, also sie sind Ausländer in dem Land, in dem sie leben. Und plötzlich in einer Nacht- und Nebelaktion verlassen sie mit ihren Familien, mit vielen Familien, mit einem ganzen Volk dieses Land. Sie werden rausgeführt, weil Gott entschieden hat, sie aus dieser Gefangenschaft, dieser Unterdrückung, die sie in diesem Land erlebt haben, herauszuführen. Und da sind auch diese beiden Jungs dabei, die zu dem Zeitpunkt keine Jungs mehr sind, sondern 40 Jahre, also vielleicht doch so alt wie ich, so ein starker, voll energiegeladene Männer. Und in dieser Zeit laufen sie zu Fuß, sie ziehen zu Fuß aus diesem Land Ägypten aus, weil Gott ihnen das gesagt hat. Alles, was sie besitzen, ist das, was sie anhaben, was sie tragen können. Und diese beiden Männer haben in ihren Familien einen besonderen Stand. In dieser Großfamilie, in der sie jeweils aufwachsen, gehören sie zu denen, die am stärksten, am schlausten, am besten sind. Also sie ragen irgendwie heraus, aber das heißt nicht immer, dass es besonders einfach ist für sie. Josua, der eine von den beiden, ist uns vielleicht so ein bisschen bekannter, wenn wir so ein bisschen in der Bibel unterwegs sind. Er taucht am meisten auf als der Schüler von Mose, als dem, der Mose ist der Führer. Er wurde von Gott berufen, das Volk aus der Gefangenschaft in Ägypten zu führen. Und er hat so eine ganz direkte Gottesbeziehung. Eckhart hat das in den letzten Wochen immer wieder mal von Mose erzählt. Mose wird Freund Gottes genannt, etwas ganz Besonderes zu dieser Zeit. Mose erlebt viel mit ihm und zu Mose gehört Josua irgendwie so wie so ein Schatten mit dabei. Die beiden sind keine dicken Buddies, keine Freunde, aber das ist so ein Lehrer-Schüler-Verhältnis. Mose versucht, Josua mit hineinzunehmen und Josua folgt Mose in allem. Er setzt sich für alle Belange ein, er ist immer da, er ist ein Bewahrer des Volkes, er setzt sich mit allem ein, was er hat, er kämpft, er ist weise, Ja, immer wenn das Volk angegriffen wird, verteidigt er und er setzt sich für den Schutz des Volkes ein. Also er ist so die rechte Hand von Mose und hat so eine ganz besondere Stellung. Besonders aber zeichnet sich Josua für mich dadurch aus, dass er Gottes Nähe sucht. Josua sucht immer wieder Gottes Nähe. Mose, habe ich gerade gesagt, er ist der Freund Gottes und Freunde verbringen Zeit miteinander. Und Mose ist so wie der Dritte, der sich reinsneakt und sagt, hey, hier bin ich auch. Ich will auch mit Gott Zeit verbringen. Und er bleibt bei Mose, wo er kann, damit er diese Momente der Gegenwart Gottes mitbekommt. Sein Kumpel Kaleb, sein Freund, sein bester Freund, langjähriger Begleiter, ist ein bisschen weniger bekannt. Aber auch er, ja, hat so ähnliche Lebensumstände wie Josua. Er übernimmt Verantwortung. Wir lernen ihn zum ersten Mal kennen, als das Volk in einer Situation ist, dass sie in dieses verheißene Land, von Gott verheißene Land einziehen sollen. Vielleicht für uns ein bisschen schwer vorstellbar, ja, also zu sagen, dass Gott schenkt einem Volk ein Land, was noch komplett besetzt ist, wo ganz andere Leute wohnen und Gott sagt, hey, das ist jetzt euers. Und deswegen soll das Volk Spione aussenden, um einmal zu gucken, ja, wie sind die militärisch aufgestellt. Und da werden 12 Spione gesandt und 2 von denen sind Josua und Kaleb, die beiden sind in einem Team unterwegs. Und sie sollen das Land auskundschaften und sollen sehen, schaffen wir das? Sind wir da in der Lage zu, dieses Land einzunehmen? Er und Josua sind das Team. Und die Mission ist nicht ganz ungefährlich. Sie dringen in ein Land ein, das sich schon für diesen Angriff vorbereitet. Die Leute wissen Bescheid. Aha, da kommen die Israeliten haben einen starken Gott. Also ich sage eine ganz andere, vielleicht eine ganz andere Lebenswirklichkeit, als bei uns jetzt militärisch gedacht wird. Aber die wissen, wenn Gott mit denen ist, haben wir keine Chance. Und deswegen bereiten sie sich vor. Und das ist auch für die Spione relativ schwer herausfordernd. Aber die beiden sind, ja, sie sind auf dieser nicht ganz ungefährlichen Mission. Und sie nehmen diesen Auftrag an. Und sie werden von dem Reichtum des Landes überrascht. Sie kommen in ein Land hinein, was... Ja, da kommt diese Redewendung her, wo Milch und Honig fließt. Alles ist perfekt, ja. Von allem ist genug da. Und sie sagen, oh mega, wenn wir da wohnen könnten, das wäre der beste Ort. Das einzige Problem ist, mit den 10 anderen sehen sie, dass die Menschen, die dort wohnen, eine militärische Übermacht sind. Aus menschlicher Sicht komplett aussichtslos. Und da sind jetzt 12 Spione, die zurückkommen und 10 Leute sagen, komplett aussichtslos, schaffen wir niemals. Wunderschön, schaffen wir nicht. Und diese 2 sind aber davon überzeugt, mit Gott ist nichts unmöglich. Wir haben es vorhin gesungen. Mein Gott ist größer. Mein Gott ist der Größte. Mit meinem Gott ist nichts unmöglich. Josua und Kaleb teilen diese Überzeugung. Mit Gott ist nicht unmöglich. Ihn kann nichts aufhalten. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt in einer Freundschaft. Ein gleiches Ziel, gleiche Überzeugung. Wir sind gerne mit Menschen zusammen, die so ticken wie wir. Und das ist so wichtig, weil es da so natürlich ist, Situationen gleich einzuschätzen, nicht immer unterschiedlicher Meinung zu sein, sondern zu sagen, das schaffen wir zusammen, bereit, die gleichen Risiken einzugehen. Und das ist bei den beiden gegeben. Sie sind bereit, mit ihrer Überzeugung dieses Risiko einzugehen, zu sagen, auch wenn es aussichtslos scheint, für Gott ist das nicht unmöglich. Und neben der Überzeugung, dass Gott diese Situation lösen könnte, verbindet sie so eine echte Hingabe an Gott. Über Josua haben wir das schon gesagt, er hat immer versucht, bei Mose in Gottes Gegenwart zu sein, aber auch über Kaleb wird gesagt, dass Kaleb ein Mann war, der Gott mit ganzem Herzen nachfolgte. Der sagte, Gott nachzufolgen ist das Wichtigste, was ich habe. Und das macht ihr Leben aus, dieser gemeinsame Glaube. Und als Konsequenz von ihrem Vertrauen an dieser Stelle, wo alle anderen sagen, nee, das schaffen wir nicht, da kann auch nicht mal Gott helfen, sondern sie die Einzigen, die sagen, Gott kann uns helfen, sind sie, also die Konsequenz des Vertrauens bedeutet, dass sie und ihre Familie die Einzigen sind, die nach der 40-jährigen Wüstenwanderung, die sich an diese Spionageaktion anschließt, dass sie in das Land einziehen dürfen. Ihre Freundschaft und das Vertrauen in ihre Freundschaft wird belohnt. Und so verbringen die beiden also ihr Leben komplett gemeinsam. Sie beraten sich und es wird so eine langjährige Erfolgsgeschichte. Und ich würde sagen, ihre Freundschaft hat so einige Kennzeichen für gute Freunde. Das erste Kennzeichen ist vielleicht, sie haben den gleichen Hintergrund. Sie kommen so aus der gleichen Schicht, sie wissen, wie der andere tickt, wo der herkommt. Und ich glaube, aus dem gleichen Hintergrund zu kommen, macht für Freundschaften einiges einfacher. Oder sie haben eine große Leidenschaft, eine Bereitschaft, Gott nachzufolgen. In dieser Priorität ihres Lebens finden sie eine tiefe Verbundenheit. Ja, wenn Glaube und Gott dir so wichtig ist, wenn du sagst, das soll mein Leben bestimmen, dann fällt es dir vielleicht schwer, mit Leuten tiefe Freundschaft zu sein, die das überhaupt nicht verstehen können. Die sagen, oh krass, ey, es ist schön, dass du so an Gott glaubst, aber das ist nicht meine Lebenswirklichkeit. Sie verbindet das. Sie haben eine Verbindung in ihrem Glauben. Und letztlich erleben sie was gemeinsam. In diesem Fall sogar Abenteuer. Ja? Ich glaube tatsächlich, diese Männerfreundschaft von den beiden gäbe es nicht, wenn es Abenteuer nicht geben würde. Also, ich kann es für mich sagen, ich glaube, wenn du als Mann einen Freund suchst, musst du was erleben. Du musst was machen. Ja, beim Kaffee zusammenzusitzen ist manchmal schön. Oder auch bei einem Bier mal zusammen zu sitzen. Aber wenn das auch zu häufig nur beim Bier passiert, dann bleibt die Freundschaft auch auf so einer Bierebene. Ja? Das ist manchmal tief, aber nicht belastbar. Sondern ihr müsst was machen. Männer, Freunde machen was gemeinsam. Sie unternehmen was. Sie sitzen nicht einfach nur rum. Ihr Frauen, ihr habt dann ein größeres Privileg, einfach entspannt euer Herz vielleicht zu öffnen an irgendeiner Stelle. Aber auch da, ich glaube, ein Kennzeichen von einer guten Freundschaft ist, dass man was zusammen macht. Im Neuen Testament lesen wir aber auch Freundesgeschichten, die so ein bisschen versteckter sind. Das heißt nicht, dass es sie nicht gibt, aber die sind nicht in dieser Erzählform drin. Ja, da sind zum Beispiel Priska und Aquila. Zwei Leute, ich weiß nicht, ich muss euch nicht unbedingt was sagen, ja, die werden meistens immer nur am Ende von Paulus' Briefen erwähnt, da aber mit guter Regelmäßigkeit. Das sind Leute, Priska und Aquila, die Paulus als seine Freunde bezeichnet. Ja, Paulus ist uns ein Begriff, Apostel Paulus. Und der hat Freunde und zu den Freunden gehören auch Priska und Aquila. Die beiden haben jetzt, pass auf, denselben Beruf wie Paulus. Ja, es verbindet sie wieder was. Sie sind Zeltmacher. Die drei lernen sich in Korinth kennen, wo Aquila und Priska und Aquila zusammen mit Paulus ihrem Beruf nachgehen. Und diese Zeit verbindet sie. Und sie fangen an, Paulus auf krasse Art und Weise immer wieder zu unterstützen. Und hier werden also aus Arbeitskollegen, aus Leuten, die viel Zeit bei der Arbeit verbringen, richtig gute Freunde. An einer Stelle, die häufig mal überlesen wird, nämlich in den Abschlussgrüßen von Paulus an die Gemeinde in Rom, also letztes Kapitel Römerbrief, da werden die beiden auch wieder namentlich genannt mit dem Hinweis, dass sie ihren Hals für Paulus hingehalten haben. Was heißt es? Die waren sich nicht nur sympathisch, ja, hatten nicht nur den gleichen Beruf, haben gerne miteinander Zeit verbracht, sondern diese Freundschaft hat ausgemacht, dass sie etwas für Paulus riskierten. Ja, sie haben sich eingesetzt für ihn. Wahrscheinlich ist mit dieser Formulierung was gemeint, dass sie in Ephesus, als Paulus deutlich bedroht wurde, also Paulus wurde von den Leuten in dieser Stadt angemacht, sollte geschlagen werden, vernichtet werden, da stellten sie sich dazwischen, damit ihr Freund Paulus nicht getötet wurde. Und wenn man jetzt sieht und ein bisschen nachforscht und sich mal anguckt, wo kommen diese beiden, Aquila und Priscilla, oder Priska und Aquila, Entschuldigung, wo kommen die immer wieder vor, dann kann man sehen, die suchen immer wieder die Nähe zu Paulus. Und das ist was Besonderes in dieser Zeit. Ja? Also wenn, also jetzt gut, jetzt Corona ist trotzdem, ist immer alles unterschiedlich, aber wenn du einen Freund hast, Freundin hast, die 500 Kilometer weit entfernt ist, ey, wenn du Bock drauf hast, setzt dich in ein Auto oder einen Zug und fährst hin. Egal, was passiert. Zur damaligen Zeit, wenn jemand 500 Kilometer entfernt war, hat er gesagt, so, ich bin die nächsten 6 Wochen mal unterwegs. Ja? Und wir lesen über Priska und Aquila, die haben das gemacht. Die sind Paulus hinterhergereist. Sie wollten Zeit mit ihm verbringen. Nicht mal wie bei uns so ins Auto, Flugzeug gesetzt, ein paar tausend Kilometer überbrückt, sondern sie haben echte Opfer gebracht, damit sie Zeit miteinander verbringen können. Diese Freundschaft zeichnet sich also aus durch echte Hingabe, Risikobereitschaft. Und es startet wieder mit einem gemeinsamen Hintergrund. In diesem Fall dem Beruf, die drei arbeiten gemeinsam, sie schaffen was. Die Leidenschaft fürs Evangelium verbindet sie, damit Menschen erreicht werden. Sie setzen ihr Leben sogar dafür ein. Darüber können sie sprechen, sich austauschen. Sie haben die Basis. Sie investieren sich in die Beziehung viel Zeit und Aufwand, damit sie sich sehen können. Und das macht letztlich bei Paulus nicht Halt, sondern die beiden, wir können lesen, sie investieren sich in viele, viele Menschen. Diese zwei Beispiele von Freundschaft machen uns deutlich, Freundschaften tragen. Es gibt Freundschaften. Diese Leute, von denen ich gesprochen habe, verlassen sich gegenseitig aufeinander. Sie sind bereit, Risiken einzugehen. Sie sind sogar bereit, eventuell Nachteile in Kauf zu nehmen, damit es dem anderen besser geht. Das sind eben Freunde, wo man sagt, so, oh, die gehen durch, können durch dick und dünn gehen. Aber jetzt nach diesen Beispielen interessiert mich mal, was für euch gute Beziehungen ausmachen. Und wenn wir Slido ganz kurz einblenden können. Slido, was machen für dich gute Beziehungen aus? Und ja, da kommen so einige Sachen, das ist immer so geordnet. Was häufiger kommt, ist ein bisschen größer. Ja, also Vertrauen, Ehrlichkeit, Liebe zentral. Hey, das ist genau das, was wir hier lesen. Diese Leute können sich aufeinander verlassen. Sie lieben sich, sie sind ehrlich zueinander. Sie sagen, was in ihnen vorgeht. Aber auch generell bedingungslose Freundschaft, gute und schlechte Zeiten, ehrliche Gespräche, Spaß. Ey, Spaß, mega zentral, darf man echt tatsächlich nicht vergessen. Zeit zu schenken, Ermutigung, Respekt. Zusammen ein Bierchen trinken, wie gesagt, mache ich auch super gerne, darf man bloß nicht zu häufig und zu viel machen. Gemeinsamkeit, Verständnis, gemeinsam Zeit verbringen. Das macht Freunde aus. Das macht Freunde aus. Und ich stimme da total mit euch überein. Jetzt ist die Frage, was hat Jesus mit seinen Jüngern gemacht? Wie konnten sie Freunde werden? So ein Bierchen trinken fing er später bei den Nachfolgern von Jesus an, als sie Klöster gemacht haben und angefangen haben, Bier zu brauen. Jesus hat mit seinen Freunden aber auch gerne mal ein Becherchen gehoben. Also immerhin, man nannte ihn ein Freund von dein Freund der Säufer. Ja? Ich weiß nicht, was das heißt. Ich glaube bloß, wenn es um Spaß ging, war Jesus dabei. Wenn es darum ging, Gemeinschaft zu haben, war Jesus dabei. Und viele von den Dingen, die ihr eben genannt habt, die sehen wir im Leben von Jesus. Und an ihm können wir lernen, wie Freundschaften funktionieren. Ich finde das spannend, dass das Jesus von, dass das Leben von Jesus voll auf Beziehung ausgerichtet ist. Ja? Man muss sagen, auch Jesus überlässt Beziehungen nicht dem Zufall. Und alle lieben es, Zeit mit Jesus zu verbringen. Warum? Weil er Menschen liebt. Er gibt Menschen das, was sie brauchen. Wenn Leute Essen brauchen, gibt Jesus ihnen Essen. Wenn sie krank sind, heilt Jesus sie. Er sieht in Menschen nicht das, was sie falsch gemacht haben. Ja? Also ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, du hast einen Fehler gemacht und du schämst dich dafür und jemand kommt und reibt dir das direkt nochmal unter die Nase. Oder du denkst, der andere könnte dir das über die Nase reiben, du denkst, was die anderen über dich denken. Jesus hebelt das aus, indem er den Leuten so liebevoll begegnet, dass es egal ist, wenn sie was falsch gemacht haben. Wer Jesus trifft, zusammengefasst, erlebt Glück. Aber seine Freunde, das sind nicht alles seine Freunde, Jesus liebt die Leute, aber es sind trotzdem nicht alles seine Freunde. Seine Freunde, mit denen er wirklich Leben teilt, die wirklich in sein Leben hineinschauen dürfen, die ihn auch manchmal ärgerlich erleben oder müde oder hungrig und müde zusammen, wird manchmal zu ärgerlich, ja, die sucht er sich selber aus. Jesus sucht sich seine Freunde selber aus. Und das sind genau 12 erstmal. Er geht auf sie zu und diese Leute haben die Wahl, die Freundschaft anzunehmen oder nicht. Es ist hier nicht einseitig, sondern nicht nur Jesus investiert, sondern die Leute müssen in die Freundschaft investieren. In einer Freundschaft investieren beide. Und wenn die Jünger von der Freundschaft von Jesus profitieren wollten, mussten sie investieren. Aber es startet mit diesem Aussuchen, mit diesem Rumschauen. Jesus sucht sich seine Freunde aus. Und dann investieren sie Zeit, viel Zeit ineinander, Tag und Nacht, auf Reisen, in schönen, in unangenehmen Situationen. Da, wo es richtig cool ist und da, wo es richtig, richtig anstrengend ist. Jesus mutet denen viel, viel zu. Er korrigiert sie, er ermutigt sie, aber er fragt sie auch nach ihrer Meinung. Was denkt ihr? Jesus ist nicht nur der Lehrer, sondern er ist auch der Schüler. Als Fazit: Jesus versteckt nichts vor seinen Freunden. Ja? Er schaut in ihr Herz und sie sehen seins. Jesus ist erlebbar, spürbar und er liebt sie total. An einer zentralen Stelle lehrt Jesus über die Beziehung und damit auch über Freundschaften. Er sagt in Matthäus 22, Vers 39, er sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich glaube, das ist ein krasses Wort für Freundschaften. Ein krasser Insight für Freundschaften. Jesus startet hier ganz am Anfang. Er sagt, wenn du eine Freundschaft haben willst, wenn du einen richtig guten Freund haben willst, diese Freundschaft, die von gegenseitiger Liebe, Wertschätzung geprägt sein soll, dann ist das entscheidend, dass wir uns selber lieben. Wenn wir uns selber nicht lieben, ist es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, eine richtig gute Freundschaft zu haben, eine richtig tiefe Freundschaft zu haben. Deine Beziehung zu dir ist entscheidend. Jetzt stelle ich mal eine Frage und ich weiß nicht, ob du dir selber schon mal gestellt hast, wie geht's dir eigentlich? Liebst du dich selber? Hast du dich selber lieb? Hier geht es gar nicht so um Gott, merkt ihr das? Oder um eine Freundschaft, sondern in allererster Linie startet mit dir und deinem Herz. Ich weiß, dass viele Menschen sich damit gar nicht so einfach tun, ja? Sich selber zu lieben. Wie es dir geht, wenn du dir diese Frage stellst, liebe ich mich eigentlich selber? Aber das ist die erste Voraussetzung, ein guter Freund zu sein, eine gute Freundin zu werden. Wenn wir Schwierigkeiten damit haben, uns selbst zu lieben, dann hat das häufig damit zu tun, ob wir mit uns selber im Reinen sind. Ob wir mit unserer Vergangenheit im Reinen sind, mit unserem Körper im Reinen sind. Letztlich auch, ob wir mit Gott im Reinen sind. Und ein Schlüssel zu dieser Beziehung zu mir selbst ist Vergebung. Und Vergebung bedeutet, dass ich mich vor Gott mit meinen Schwächen akzeptieren kann. Ich kann mich selber akzeptieren. Ich weiß, ich bin nicht perfekt. Ich kann es nicht. Und das ist für mich okay. Ich vergebe mir das selber. Einzugestehen, dass ich Fehler habe. Einzugestehen, dass ich falsche Dinge getan habe oder tue. Und für uns Christen ist es ein besonderer Moment, weil hier das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus genau ins Spiel kommt. Wenn Jesus zu Menschen kommt, dann vergibt er ihnen die Schuld. Wie kann er das? Wieso kann Jesus Menschen Schuld vergeben? Er ist der Sohn Gottes. Er lebt ein Leben ohne Schuld, das perfekte Leben. Aber er tauscht sein Leben gegen unser Leben. Er macht es so, dass das, was er verdient, uns angerechnet wird vor Gott. Einige Prediger haben dieses Bild, dieses Schuldenkontos benutzt. Ja? In unserem Leben werden wir schuldig, an uns selbst, an anderen, an Gott. Das verhindern wir nicht. Das ist jedem von uns passiert, das gilt für jeden von uns. Und diese Schuld, die wir anhäufen in uns, ist größer, als dass wir sie selber bezahlen können. Und sie drückt auf uns. Sie macht uns unser Leben sprichwörtlich schwer. Aber jetzt kommt Jesus und bezahlt diese Schulden und plötzlich können wir wieder neu starten. Und das ist die Botschaft vom Kreuz. Die Botschaft vom Kreuz ist, dass Jesus bezahlt hat für das, was dich und mich in Unfrieden gibt. Und dass er uns einen Neuanfang schenkt. Und wenn wir das annehmen, dann passiert eine ganz neue Beziehung zu uns selbst. Weil Gott dir nichts mehr vorhält, weil Gott nicht mehr sagt, das hast du falsch gemacht, das hast du falsch gemacht, das hast du falsch gemacht, ist die Konsequenz, dass du dir das selber nicht mehr vorhalten musst. Das habe ich falsch gemacht, das habe ich falsch gemacht, das habe ich falsch gemacht. Wenn Gott es dir nicht vorhält, brauchst du es dir nicht vorzuhalten. Und dann darfst du dir selber vergeben, du bist frei. Aber mich selber zu lieben, braucht Vergebung. Jesus liebt mich, deswegen kann ich mich lieben. Es gibt jemanden, der mich liebt. Und das ist so wichtig, weil wir das brauchen. Jeder von uns braucht es, anerkannt zu sein, geliebt zu werden. Und wenn du dich manchmal fragst, boah, ist das normal, dass ich das so brauche, während ich das nicht habe? Ich möchte dir sagen, das ist völlig normal. Jeder braucht es, geliebt und anerkannt zu werden. So sind wir geschaffen, wir sind für Beziehungen geschaffen. Und Jesus will damit anfangen, dir diese Liebe, diese Anerkennung zu geben, damit du die selber geben kannst und mit anderen lieben kannst. Für Kinder ist es ja super einfach, Freundschaften zu schließen. Ich weiß nicht, wenn man das mal so ein bisschen beobachtet, ja, das ist auch für sie einfach, sich Anerkennung zu holen. Ja, Kinder gehen einfach hin und sagen, guck mal, was ich gemacht habe. Und das kann das schlechteste Bild aller Zeiten sein, ja. Aber die wissen, die Kinder kitzeln irgendwas aus ihren Eltern raus, ja, oder aus ihren Onkels und Tanten oder aus irgendwem Oma und Opa raus und sagen, oh, das hast du ja aber richtig gut gemacht, ja. Kinder können sich Freundschaften, Liebe und Anerkennung holen. Das steckt in denen total drin. Das finde ich auch nicht komisch, zu sagen, ich brauche das jetzt. Papa, ich brauche mal, dass du mich umarmst. Das finden Kinder nicht komisch. Sie sind deutlich unvoreingenommener als wir als Erwachsene. Sie treffen natürlich auch viel, viel mehr kleine Menschen, ne? die gleichen Interessen und Lebensumstände haben, in der Schule, im Kindergarten, wo auch immer sie gerade sind. Ihre Lebenssituation ist, man braucht sich nicht verabreden, um Zeit miteinander zu verbringen, sondern man ist ja sowieso immer am gleichen Ort. Und man braucht dann wenig Termine, extra Termine. Sie haben einfach auch mehr Zeit. Für Kinder ist es deutlich einfacher, Freunde zu finden, als für uns Erwachsene, tatsächlich. Aber wir können von ihnen lernen. Freunde finden wir nämlich als erstes häufig in unserem Umfeld. Ja? Bei unseren Interessen. So wie bei Josua und Kaleb. So wie bei Aquila und Priska. Und Paulus sich fanden. So wie Jesus Leute in sein Umfeld hineinzog und mit ihnen Freunde werden. Freunde findest du wahrscheinlich am einfachsten in deinem Umfeld. Da, wo du bist. Und das, was bei Kindern im Kindergarten oder in der Schule von ganz alleine passiert, dass sie sich jeden Tag sehen, Zeit miteinander zu verbringen, das ist für uns Erwachsene meistens gar nicht machbar. Wir stecken in so vielen Verpflichtungen mit unserer Arbeit, mit unserer Familie oder unserem Sport oder unseren Hobbys, egal was wir machen. Eigentlich ist unser Stundenplan schon relativ gefüllt. Aber das Besondere ist, in der Bibel, die Freunde verbringen viel Zeit miteinander und sie suchen diese Zeit. Und in dieser Zeit entwickelt sich was. Sie erleben etwas gemeinsam, Beziehung wächst. Der Nobelpreisträger und Genetiker Jeffrey Hall untersuchte das und er hat das mal versucht, in so eine Zeittabelle reinzugießen. Und er sagt, du brauchst mindestens 50 gemeinsame Stunden, um von einem Bekannten zum Freund, zum Status Freund zu sein. Also da, wo tieferes Vertrauen ist. 50 Stunden, zieht euch mal rein, das ist eine ganze Weile. Weitere 90 Stunden sind möglich, um von einem Freund zum guten Freund zu wechseln. Und ganze 200 Stunden beisammen sein braucht es, damit wir beste Freunde werden. Und vielleicht ist das wichtig für dich zu lernen, auch wichtig in unseren Erwartungen. Es gibt keine neuen alten Freunde. Tiefe Beziehungen brauchen Zeit. Und es ist okay, auch denen Zeit zu geben. Ich ermutige dich, dich nicht unter Druck zu setzen und deine Erwartungen in den richtigen Kontext zu bringen. Wenn du einen guten Freund, eine gute Freundin finden willst, dann kostet dich das dann kostet dich das und sie oder ihn Zeit. Und in dieser Zeit braucht es, damit Vertrauen und Freundschaft wachsen kann. Letztlich beschreibt Jesus ja den Gipfel, das, wo es vielleicht ja so final hinkommt, den Gipfel einer Beziehung in Johannes 15, Vers 13. Dort sagt er, die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Wir wissen, dass Jesus hier über sich selber spricht. Er sagt, ich gebe mein Leben für euch, damit ihr mit euch im Frieden sein könnt, damit Freundschaft, Beziehung möglich ist, damit Beziehung zu Gott möglich ist. Dafür, so sehr liebt Jesus uns, dass er sein Leben hingibt. Aber er sagt, auch das gilt für euch. Die größte Liebe, die du haben kannst, beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Tiefe Freundschaft ist bereit, sich hinzugeben. Zu wissen, es gibt jemanden, der bereit ist, für mich einzustehen. Und das ist ein Beweis von Liebe. Und in Jesus finden wir diese Liebe. Und ich glaube, das ist der Grund, warum viele Christen Jesus ihren besten Freund nennen. Ja, ich kenne auch Leute, die sagen, Jesus ist mein bester Freund, aber da fehlt manchmal so dieses Beziehungsmäßige, dieses Emotionale für mich, wenn ich das sehe. Aber ich glaube, das ist es. Zu wissen, Jesus steht für mich ein, er ist bereit, alles zu geben, das macht ihn zu einem besten Freund. Aber auch diese Freundschaft braucht Zeit. Also, ich möchte noch mal ganz kurz zusammenfassen, aus dem, was ich jetzt in der letzten halben Stunde gesagt habe, wie finde ich gute Freunde, noch mal ganz schnell zusammengefasst. Das Erste ist, die Vergangenheit zu klären. Wo bin ich enttäuscht worden? Wo fällt es dir vielleicht schwer zu vertrauen? Und wo musst du Vergebung suchen? Wo musst du dir selbst vergeben? Wo gibt es Dinge, wo du sagst, oh Mensch, ey, das fällt mir krass schwer. Das Zweite, wozu ich dich ermutigen will, ist, bete für Freunde. Sprich mit Jesus über deine Situation, hör auf ihn. Ich glaube, ich rede oft über diesen Vers in Johannes 10, Vers 10, dass Gott sagt, ich bin gekommen, Jesus sagt, ich bin gekommen, damit du das Leben in Fülle hast. Ja? Das ist einer von meinen Lieblingsversen. Und ich möchte dich ermutigen, zu Jesus hinzugehen und zu sagen, Jesus, das hast du gesagt. Was bedeutet das für meine Freundschaften? Gibt es jemanden in meinem Umfeld, den du siehst? Und dann hör auf ihn, nimm dir Zeit, auf ihn zu achten. Und dann ein ganz praktischer Tipp, geh an Orte, wo du Menschen treffen kannst. Menschen, die den gleichen Hintergrund haben, die vielleicht ja, dir helfen können, hier im Gottesdienst. Also Sandra hat eben gerade über die Connect-Gruppen gesprochen. Ja? Ich glaube, Connect-Gruppen sind ein super Ort, um Freunde zu finden. Weil da Leute sind, die gleiche Interesse haben wie du, im gleichen Hintergrund, die ein bisschen Zeit haben, bereit sind, Zeit mit dir zu verbringen und wo du dich austauschen kannst. Du hast erstmal die Möglichkeit, Leute unverbindlich kennenzulernen, nicht zu sagen, tja, du bist mein bester Freund. Ja? Das ist nämlich auch noch ein Tipp, komme ich gleich nochmal ganz dazu. Also, ne, geh an Orte, wo du Menschen treffen kannst. Ja? Gottesdienst, Connect-Gruppe. Ja, wo auch immer. Hier hast du Zeit, kannst du Zeit verbringen, es tut dir persönlich erstmal gut. Und dann, wenn du vielleicht jemanden im Auge hast, dann nimm dir selber Zeit und such dir jemanden, der auch Zeit investieren kann. Ich glaube, es kann richtig frustrierend sein, wenn du so einen Fokus hast und Zeit investieren willst und die andere Person kann sie nicht oder will sie nicht investieren. Aber das ist wichtig, dass das von beiden Seiten wichtig ist. Und dass du auch jemanden suchst, der Zeit investieren kann. Und jetzt der Punkt, bleib dran. Nicht als Stalker so, ja, immer so, ich bin immer hinterher. Das ist falsches Klammern, funktioniert nicht, funktioniert wirklich nicht. Aber bleib dran, eine gute Beziehung braucht Zeit. Und vielleicht wächst sie langsamer, als du dir das wünschst, aber sie braucht Zeit. Und letztlich, höre zu und teile dein Herz. Wenn du weißt, was beim anderen abgeht oder der andere weiß, was bei dir abgeht, dann hat die andere Person auch die Möglichkeit, dir beizustehen. Und du hast die Möglichkeit, deinen Freund zu unterstützen. Ich wünsche euch das von Herzen. Ich glaube, dass unsere Gemeinde es krass gut tut, wenn wir vernetzt sind, wenn hier Freundschaften sind, wenn Leute da sind, die sagen, oh Mensch, ey, ich höre dir zu, ich bin da für dich, ruf mich doch einfach an. Und ich möchte euch einladen, dass ja, ihr in euch drin, vielleicht versucht, diese Schritte durchzugehen. Ich weiß nicht genau, wo ihr steht. Vielleicht sagst du, ich bin mit mir voll im Rhein. Eigentlich total easy. Ich hab Bock, Freunde zu treffen. Und dein nächster Schritt ist, dich bei einer Connect-Gruppe anzumelden. Vielleicht bist du in einer Connect-Gruppe und dein nächster Schritt ist zu sagen, oh, hey, da ist eine Person, mit der würde ich gerne ein bisschen mehr Zeit verbringen. Einfach zu gucken und mal zu fragen, ob die Zeit hat, sich mit mir auf einen Kaffee zu treffen. Und wenn es für alle cool ist, zu sagen, nochmal. Und wo einfach Dinge wachsen können. Und einfach offen anzusprechen. Ich möchte für uns beten und die Band kann jetzt schon mal zu mir nach vorne kommen, dass wir gleich noch ein gemeinsames Lied singen können. Und Sarah kann auch schon kommen. Ja, gibt es noch eine Frage? Oh, es gab noch eine Slido-Frage? Ja, dann komm, dann stellen wir noch die Slido-Frage. Ihr habt bei Slido eine Frage gestellt. Die hören wir uns noch ganz kurz an.
Genau, die kam gerade neu rein, deswegen hatte ich die erst negativ. Also die erste würde ich sagen, hast du schon beantwortet, ja? Indem man, wenn man viele gute Freunde hat, noch etwas mehr Zeit verbringt, um beste Freunde dann zu werden. So habe ich es zumindest verstanden. Mhm. So, und dann wäre die nächste Frage, ist es besser oder einfacher, Freunde zu haben, die ähnliche Lebensumstände haben? Also zum Beispiel Familien, Paare, Singles.
Ich glaube, ja. Ich glaube, der erste Schritt ist einfacher. Das heißt nicht, dass das nicht anders möglich ist. Aber der erste Schritt ist einfacher, mit Menschen, die Ähnliches erlebt haben, die aus dem ähnlichen Hintergrund kommen, einfach schneller zu connecten. Und, aber es ist nie ausschließlich. Ja? Das ist genauso wie, wann ist ein Freund eigentlich ein bester Freund? Ey, das ist super individuell. Das, was ich unter einem besten Freund verstehe, ist vielleicht was ganz anderes als das, was du brauchst oder was jeder andere von uns braucht. Zentral ist, dass wir Menschen haben, wo wir unser Herz öffnen können. Ja? Dass wir Menschen haben, die bereit sind, für uns einzustehen. Und ich glaube, also ich meine, gut, gleiche Lebensumstände, Familien, Paare, Singles, wie die zusammenbleiben. Natürlich ist es immer gut, wenn wir uns mixen. Ey, wir sind Gemeinde. Hier kommen so viele unterschiedliche Leute zusammen. Aber ich glaube, wenn man ähnliche Sachen hat, ja, also ich sag mal so, Leute, die ein bisschen mehr Zeit haben, weil sie vielleicht schon ihre Arbeitszeit im Leben geschafft haben und jetzt den Ruhestand genießen können, wenn die sagen, oh Mensch, ey, wir fahren jetzt mal im Februar in Urlaub zusammen, wenn sie dieses Angebot hier uns als Familieneltern machen, sagen wir, hey, viel Spaß, wir würden auch so gerne in die Sonne. Aber das wäre überhaupt gar keine Möglichkeit. Andersherum, wir in ähnlichen Kontexten, jetzt nehme ich das mal als Eltern ganz andere Momente, haben vielleicht durch die gleichen Lebensumstände größere Überschneidungen, die es noch einfacher machen, miteinander Zeit zu verbringen.
Ja, und dann war die letzte Frage noch, wo findet man gerade, also ich nehme an, das bezieht sich auf die jetzige Corona-Zeit, neue Freunde?
Ich habe es gesagt, er geht in eine Connect-Gruppe. Ich glaube, wir können ja hier nur verschiedene Angebote machen. Wir können nur die Angebote machen, die wir hier in der CGM machen können. Meine Empfehlung ist, guckt auf die Webpage, guckt, was da, wo sind Interessen und nehmt an einer Kleingruppe statt. Ja, oder kommt sonntags hier in den Gottesdienst. Hier haben wir natürlich nach dem Gottesdienst gar nicht so die Möglichkeit, so viel uns zu connecten, weil wir wieder, was weiß ich, mit den Abstandsregeln und schnell rausgehen müssen. Aber wie findet man neue Leute? Indem du dahin gehst, wo Leute gibt, die sich connecten, die sich treffen. Und das bei uns hier in den Connect-Gruppen.